Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Am ersten Wochentag nach dem Sabbat ging Maria aus Magdala zum Grab. Es war früh am Morgen und noch dunkel. Da sah sie, dass der Stein vor der Grabkammer weggenommen war. Sie lief fort und kam zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus besonders liebte. Denen berichtete sie: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf und kamen zum Grab. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger lief voraus. Er war schneller als Petrus und kam zuerst ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinentücher dort liegen. Aber er betrat die Grabkammer nicht. Als Simon Petrus nachkam, ging er gleich in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden dort liegen und auch das Tuch, mit dem das Gesicht von Jesus verhüllt gewesen war. Das lag aber nicht bei den Leinenbinden. Es war zusammengerollt und lag an einem anderen Platz. Nun ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst am Grab angekommen war. Er sah alles und kam zum Glauben. Sie hatten ja die Heilige Schrift noch nicht verstanden, nach der Jesus von den Toten auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Maria blieb draußen vor dem Grab stehen und weinte. Mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor und schaute in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern dort sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einer saß am Kopfende, der andere am Fußende. Die Engel fragten Maria: Frau, warum weinst du? Maria antwortete: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nach diesen Worten drehte sie sich um und sah Jesus dastehen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Maria dachte: Es ist der Gärtner. Darum sagte sie zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, dann sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn zurückholen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Sie wandte sich ihm zu und sagte auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, ich bin noch nicht hinaufgegangen zum Vater. Aber geh zu meinen Brüdern und Schwestern und richte ihn von mir aus: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern. Sie verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie erzählte, was er zu ihr gesagt hatte. Jesus ist auferstanden. Tja, von dieser tiefen Überzeugung, er ist wahrhaftig auferstanden, ist die Maria am Anfang des Textes meilenweit entfernt. Davon kann keine Rede sein, dass er auferstanden ist. Am Anfang steht da Finsternis. Es ist Nacht, in der die Maria aufbricht und zum Grab pilgert. Da ist kein Licht und da ist auch keine Sonne. Totale Finsternis. Und ich glaube, so fühlt sich auch die Seele von der Maria an. Die Nacht des Tages oder der Nacht, die Finsternis der Nacht ist auch Ausdruck der Nacht in ihrer Seele. Abgrundtiefe Verzweiflung hat sich breit gemacht in der Maria. Ihre seelische Verfassung gleicht der Finsternis. Sie hat doch Jesus von Herzen geliebt. Sie war es doch, die selber mal in der Nacht unterwegs war, die Finsternis in ihrem Leben erlebt hat. An einer anderen Stelle heißt es, dass 7 Dämonen von ihr ausgefahren sind. Dämonen sind böse Geister. Und sie sind letztlich Engel des Todes, Engel des Abgrundes. Und das hat die Maria in ihrem Leben über Jahre lang erlebt, geplagt von der Finsternis, geplagt von der inneren Zerrissenheit. Sie hat wahrscheinlich als Prostituierte gelebt, eine innere Gefangenschaft, eine innere und äußere Abhängigkeit von finsteren Mächten, von Mächten, die mit Sicherheit nichts Gutes von ihr wollten. Maria hat keine Identität. Maria hatte keine Identität. Sie wird nach einem Ort benannt. Maria aus Magdala. Nicht wie die anderen, die sonst so in der Bibel auftauchen, Sohn des Josefs. Sohn des sonst wie. Was ja eine Identität ausdrückt. Ich gehöre zu dieser Familie. Das ist mein Zuhause. Das ist meine Herkunft. Das ist das, was mich geprägt hat. Nein, Maria wird nach einem Ort benannt. Nach dem Ort Magdala. Und von Magdala heißt es in rabbinischen Schriften, dass es ein Ort war der moralischen Verwerfung. Und dass dieser Ort aufgrund der moralischen Verwerfung untergegangen ist. Maria wird aufgrund eines Ortes beschrieben, der finster ist. Und so ist ihr Leben eigentlich ein Ausdruck von Finsternis und von Verzweiflung, von Identitätslosigkeit, von Namenlosigkeit, von Dunkelheit. Bis sie Jesus trifft. Das war der Tag, der ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt hat, der ihr Leben neu gemacht hat. 7 böse Geister fahren von ihr aus. Wenn wir die Zahl 7 in der Bibel lesen, so ist es auch immer ein Synonym dafür, dass es ganz, ganz viele sind. Unendlich viele. Und all diese bösen Geister mussten fliehen, mussten aus ihr ausfahren, als Jesus sie bei ihrem Namen gerufen hat. Maria. Maria heißt Geliebte. Und in dem Moment gewinnt Maria neue Zugehörigkeit. In dem Moment erfährt sie das erste Mal Annahme. In diesem Moment erfährt sie das erste Mal Identität, Liebe. Sie erfährt Barmherzigkeit. Das ist Gnade, was die Maria da erfährt. Und sie wird zu den Jüngerinnen Jesu gezählt. Bei ihm findet sie Heimat. Bei ihm findet sie alles das, was sie vorher nicht hatte. Das ist Gnade. Das ist Rettung. Das hat das Leben von der Maria neu gemacht. Und ihre Augen, ich stelle mir das förmlich vor, die müssen gestrahlt haben, als sie Jesus kennengelernt hat. Und nun? Nun ist ihr Retter tot. Fängt an zu verwesen im Grab. Sie hat er gerettet. Aber sich selbst konnte er nicht retten. Sie hat er geliebt. Und er wurde gehasst, gedemütigt. Nackt hing er am Kreuz. Ihr ganzes Weltbild ist mit einem Mal ausgelöscht worden. All die Hoffnung, die in ihrem Leben einmal war, weg. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und sie ist gestorben. Für Maria gibt es keine Hoffnung. Hoffnung ist tot. Sie sucht die Erinnerung. Sie sucht den ehemals Lebendigen, der jetzt tot ist. Und damit sie den letzten Funken Hoffnung, der vielleicht noch da ist, irgendwie konservieren kann, geht sie zum Grab. Und in ihrer Trauer und ihrer Verzweiflung kann sie das leere Grab nicht anders deuten als ein Diebstahl. In ihrer Dunkelheit ist es einfach noch eine grausame Nachricht obendrauf. Sie hat all das, was Jesus mal über sich, über seinen Leidensweg, über seine Auferstehung gesagt hat, aus dem Blick verloren. Sie versucht, im Toten ihre Erinnerung lebendig zu halten. Wo und wann hast du vielleicht mal die Liebe Gottes erlebt? Aber es ist lange her. Und durch persönliche Katastrophen, durch persönliche Schicksalsschläge ist diese Hoffnung auf den Retter verloren gegangen, ist verschüttet worden. Vielleicht hast du es auch erlebt, dass Jesus für dich auch mal tot war, gestorben ist. Und da war keine Hoffnung mehr, obwohl du mal Hoffnung vielleicht in der Jungschar, in der Kinderstunde, in irgendeinem Gottesdienst erlebt hast. Vielleicht hast du es mal erlebt, dass Jesus dir persönlich begegnet ist, aber dann kam alles Mögliche und er ist irgendwie für dich gestorben. Keine Hoffnung. Wo trauert dein Herz diesem Jesus, der dir begegnet ist, der dir mal begegnet ist, nach? In all der Trauer steht Maria weinend am Grab. Und sie scheint nichts zu erkennen. Wenn ich den Text lese, so kommt mir dieser Text regelrecht dumpf vor, taub. Die Maria erkennt noch nicht mal die Engel, die im Grab sitzen. Normalerweise, wenn Engel in der Bibel auftauchen, dann ist da so ein heiliges Erschrecken, von dem berichtet wird. Hier nichts. Die wundert sich noch nicht mal darüber, dass da zwei Männer in weißen Gewändern mitten im Felsengrab sitzen und anfangen mit ihr zu reden. Kein Erschrecken, gar nichts. Totale, dumpfe, depressive Taubheit. Vielleicht würden Psychologen an der Stelle von einer posttraumatischen Belastungsstörung reden. Das sind diese Formen von Traumata, die einen völlig dumpf werden lassen. Als würde alles in so einer dumpfen Echokammer man hören. So stelle ich mir Marias Seelenverfassung vor. So kann sie das Zeichen Gottes, das erste Zeichen Gottes, gar nicht wahrnehmen. Und auch als sie sich umdreht und in das Gesicht Jesu hineinschaut, kann sie ihn nicht erkennen. Ihr Jesusbild, was sie sich über vielleicht 3 Jahre gemacht hat, macht sie blind für den Jesus, den Auferstandenen, der vor ihr steht. Das ist im Übrigen bei eigentlich allen Jüngern der Fall. Sie alle haben ja ein Jesusbild. 3 Jahre waren sie mit ihm unterwegs. Und sie alle erkennen Jesus erstmal nicht, sondern brauchen irgendwie Hilfe. Das hat mich während der Predigtvorbereitung zu der Frage gebracht, habe ich vielleicht auch Jesusbilder in meinem Kopf, in die Jesus eigentlich gar nicht reinpasst, die meinen Blick aber verstellen? Habe ich mir vielleicht auch Vorstellungen davon gemacht, wie Jesus zu sein hat? Und er ist so viel größer. Und weil ich aber an meinem alten Erinnerungsbild, so wie es immer war, festhalte, bin ich nicht in der Lage, den Auferstandenen zu erkennen. Was Maria nun erfährt, finde ich total faszinierend. Jesus steht nicht da und fängt an, Maria zu schütteln. Hallo Maria, ich bin's, hallo. Guck mal, ich stelle mich nochmal anders hin, dann kann die aufgehende Sonne mich auch etwas anders bescheinen, vielleicht erkennst du mich dann. Hast du nicht begriffen, was ich gesagt habe? Sag mal, wo warst du eigentlich in den 3 Jahren Predigt? Ich habe es so oft gesagt und du hast es nicht erkannt. Hallo, ich stelle mich nochmal hier hin. Nee, so macht Jesus das gar nicht. So machen wir das ganz gerne. Ne? Wenn wir irgendwie in Zweifel geraten, dann kommen Geschwister gerne und schütteln einmal. Was hat dich verwirrt, Bruder? Was hat dich verwirrt, Schwester? Es steht doch alles in der Bibel drin. So macht das Jesus nicht. Jesus macht das ganz anders. Jesus macht das so seelsorgerlich. Frau, warum weinst du? Jesus holt Maria da ab, wo sie steht, wo ihre Seelennot ist. Er tut das Notwendige. Er tut nämlich das, was die Not wendet. Und das tut Gott interessanterweise immer mal wieder. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, eine meiner Lieblingsgeschichten, ihr kennt sie, das ist Elia. Elia, der Mann, der nach einem wundervollen und großartigen und überwältigenden Gotteserlebnis depressiv in der Wüste sitzt und sterben will, Suizidgedanken hat. Dem begegnet Gott auch nicht, indem er ihm einen dogmatischen Vortrag hält, sondern indem Gott ihm in der Wüste begegnet und ihm Wasser und Brot an die Seite stellt. Denn das ist das, was der Elia in dem Moment braucht. Das ist das Notwendige. Das ist das, was die Not des Elias in einer aussichtslosen Situation wendet. Das Einzige, was Elia in seiner depressiven und suizidalen Wüstensituation braucht, ist Brot und Wasser. Das ist das Allererste. Und dann braucht Elia danach ein ganz großes Ohr. Ein Ohr Gottes, das ihm zuhört, das ihm keine Vorwürfe macht, sondern ihn fragt, wo stehst du, wo bist du, was suchst du? Und das ist genau das Gleiche, was die Maria hier auch erlebt. Die Maria braucht keinen Vortrag, die Maria braucht ein Ohr. Die braucht die Möglichkeit, ihrer Trauer einen Ausdruck zu geben. Das Ohr Gottes, das Ohr des Auferstandenen ist das, was die Not der Maria wendet. Jesus tut das Notwendige. Und dann kommt das Unglaubliche. Jesus offenbart sich. Aber wieder nicht so, wie wir uns denken, dass er sich offenbart, indem er, was weiß ich, seinen Namen sagt, Jahwe, ne, ich bin der ich bin. Nein. Jesus offenbart sich, indem er Maria sagt. Maria, Geliebte, geliebte Tochter. In dem Moment, wo Jesus sie mit ihrem Namen anspricht, fällt es der Maria wie Schuppen von den Augen. Maria, Da klingt Jesaja 43 an, wo Gott sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Wenn du durchs Wasser gehst, wirst du nicht ertrinken. Denn ich habe dich erlöst. Ich bin dein Gott. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Indem Jesus uns bei unserem Namen ruft, offenbart er sich, indem er uns in Beziehung zu sich ruft. Das hatten wir letzte Woche. Offenbart er sich. Und wir können ihn erkennen. Und das tut er auch heute noch. Er ruft dich bei deinem Namen. Anne, Ben, Kerstin. Setz deinen Namen ein. Er ruft dich bei deinem Namen. Und in dem Moment, wo Jesus die Maria bei ihrem Namen ruft, kann sie Jesus erkennen. Und in dem Moment spricht sie ihn auch an und sagt, Rabuni, Meister, mein Lebensretter, jetzt erkenne ich dich. Und jetzt passiert das so menschlich allzu menschliche. Das, was wir immer machen wollen. Eine Gotteserfahrung verleitet uns immer dazu, sie zu konservieren und festzuhalten. Sie fängt an, ihn festzuhalten. Jetzt hat sie ihn wieder. Da ist er ja wieder. Jetzt erkenne ich dich, Jesus. Wir wollen festhalten und das ist der Tod im Topf. Wir können Jesus nicht festhalten. Jesus ist zu groß, um ihn in unseren Händen festhalten zu können. Jesus, der Auferstandene, kann nicht gehalten werden. Er sprengt alle unsere Dimensionen. Er sprengt alle unsere Vorstellungskraft. Er sprengt all das, was wir uns an Bildern von ihm in unserem Kopf, in unserer Erziehung, in unserer Prägung gemacht haben. Jesus ist nicht festzuhalten. Und so wehrt er ab und sagt, Maria, lass los. Ich muss doch zum Vater im Himmel gehen. Und das ist ein Vorgriff, auch heute an Ostern, schon auf Pfingsten, in dem, dass Jesus geht und Maria loslässt, empfängt sie noch mehr. Das ist ein Paradox. Das ist ein Widerspruch. Erst wenn wir loslassen, können wir mehr empfangen. Erst wenn wir unsere alten Vorstellungen von Jesus, wie er zu sein hat, loslassen, können wir empfangen und mehr staunen. Und das wiederum bringt uns zur Anbetung und auf die Knie, so wie die Maria auch, die vor ihm niederfällt. Loslassen bedeutet empfangen. Und so fällt Licht in das Leben hinein von Maria. Das Herz bricht auf, es wird aufgebrochen auf eine ganz seelsorgerliche und behutsame Art. Ostern, der Osterglaube entsteht in Maria und dieser Aufbruch des Herzens macht Aufbruch. Jetzt nämlich bricht Maria auf. Die Jesusbegegnung, die sie hat, macht Beine. Da, wo du eine Jesusbegegnung hast, macht sie innerlich und äußerlich Beine. Und Jesus beauftragt sie jetzt, Maria, geh, verkündige es meinen Brüdern und Schwestern. Und so wird die Maria auch als Apostelin der Apostel bezeichnet. Die Apostel bekommen die Auferstehungsnachricht von Maria verkündet. Übrigens, ein totales Novum und auch ein Widerspruch in der damaligen Zeit, dass eine Frau die erste ist und die Jünger das auch genau so festhalten. Damals war das ein Angriff auf die Christenheit zu sagen, eine Frau, hallo, die kann nicht eure erste Botschafterin sein. Heute ist das das stärkende Argument auch für den christlichen Glauben. Die Jünger haben sich damals nicht beirren lassen, sie haben an der Wahrheit festgehalten. Sie haben es aufgeschrieben, wie es ist, nämlich dass eine Frau die erste war, die von der Auferstehung berichtet hat. Eigentlich hätten sie es frisieren müssen damals. Eigentlich hätten sie die Nachricht frisieren müssen, damit sie glaubhafter wird in ihrer damaligen Zeit. Sie hätten das nicht schreiben dürfen, dass es eine Frau war, die es verkündet. Aber sie haben an der Wahrheit festgehalten, haben gesagt, eine Frau war es, die uns diese gute Nachricht der Auferstehung gebracht hat. Und genau das macht Maria. Sie geht hin zu ihren Brüdern, zu ihren Schwestern und sie sagt genau das. Ich habe den Herrn gesehen. Und sie sagt nicht mehr und sie sagt nicht weniger. Und das ist etwas, was jeder kann, der eine Beziehung zu Jesus bekommen hat, der ihn erlebt hat. Dazu muss man nicht Theologie studiert haben. Dazu muss man kein Pastor sein, um zu sagen, ich persönlich habe Jesus erlebt. Ihr könnt mich für völlig verrückt verkaufen, ihr könnt mich für völlig verrückt halten, total bekloppt, aber ich persönlich habe Jesus gesehen. Ich habe ihn in meinem Leben erlebt. Und das sage ich dir weiter. Es geht gar nicht darum, dass Jesus sagt und erklär ihn mit Argument A bis Z, warum ich auferstanden bin, sondern erzähle ihnen, was du gesehen hast. Mehr nicht. Weniger auch nicht. Das ist die Einladung an uns. Das ist der Auftrag an uns. In dem Moment, wo Jesus dich bei deinem Namen ruft, möchte er durch dich auch andere rufen, indem er durch dich die Namen anderer auch nennt und in Beziehung einlädt zu ihm. Das ist Ostern. Ostern ist keine Geschichte, die im privaten Kontext stattgefunden hat, sondern die öffentlichkeitswirksam und weltverändernd gewirkt hat. Jesus ist auferstanden. Jesus begegnet Maria in einer völligen verzweifelten Nachtsituation. Und diese Begegnung ist eine Begegnung der besonderen Art, einer göttlichen, seelsorgerlichen Art, wie er Ostern der Maria nahebringt. Und diese persönliche Begegnung lädt ein, Maria in die Welt hinauszugehen und diese gute Nachricht zu verkünden. Und das gilt für uns heute genauso. Seit 2000 Jahren verkünden wir diesen Einsatz und letztlich verkündigen wir, dass jeder Sonntag ist ein kleines Osterfest, so haben wir es an Karfreitag von Frank Lüttke schon gehört, jeder Sonntag ist eine Demonstration von Ostern. Jeder Sonntag ist eine Vergewisserung, der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Amen.